Welchen Unterschied macht, was du glaubst, was ich glaube, in unserem Leben? Wenn jemand überzeugt ist, es gibt keinen Gott, dann wird das einen Unterschied in seinem Leben machen. Wird vermutlich eher nicht, zumindest nicht regelmäßig hier im Gottesdienst sein und wird so leben, um möglichst viel jetzt zu genießen und Erfolg zu haben, weil dieses Leben wäre dann ja alles, was es gäbe. Wenn du überzeugt bist, dass Jesus auferstanden ist und dass er wiederkommt, dann soll sich das auch in unserem Leben und wie wir leben zeigen. Und das finden wir auch in unserem Text. Er steht schon an der Leinwand, Lukas 12. Und ich lese zuerst die ersten beiden Verse 35 und 36. Dort sagt Jesus: Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Also sehen die erste Bereitschaft, erwarte den Herrn. Die Bilder, die hier gebraucht werden, die wir eben gelesen haben, sind von einem vorbereiteten Knecht. Er ist entsprechend gekleidet, das ist gemeint, mit den Lenden umgürtet, also die Gewänder, die sie damals hatten, hochgesteckt, sodass man sich bewegen kann, und Licht an und bereit für den nächsten Auftrag seines Herrn. Soll natürlich nicht heißen, dass wir nie schlafen dürfen, aber nicht in einen geistlichen Tiefschlaf versinken. Wir sollen mit Christi Rückkehr rechnen, die zu jeder Zeit stattfinden kann. Nun, einige versuchen, dieses Ereignis zeitlich einzuordnen und zu sagen, naja, er sagt ja davon, wenn er von der Hochzeit zurückkehrt, und meint dann dieses zu sagen, naja, das muss dann Israel sein, und es bezieht sich darauf. Aber dann wäre diese Aufforderung zu wachen, dann wäre ja etwas anderes vorher und das würde nicht allzu viel Sinn machen. Und in Vers 41 wird später auch gesagt, dass dieses ein Gleichnis ist, wo man nicht jeden Punkt zu sehr bis an seine oder alles überinterpretieren darf. Jesus sagt seinen Jüngern, er wird auffahren und er wird wiederkommen. Und dazwischen muss nichts weiteres mehr passieren. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 3, da sagt Jesus: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist seine Absicht. Er sagte, ich werde auffahren in den Himmel. Ja, ich werde gekreuzigt werden, aber das wird nicht das Ende sein. Und ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde auffahren in den Himmel. Und das ist nicht, dass ich dann einfach weg bin und euch vergessen werde, sondern im Gegenteil, ich bereite euch eine Stätte im Himmel für euch mit der Absicht, damit, wo ich bin, auch ihr sein werdet. Christus möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Und er möchte das ermöglichen und deswegen ist er gekommen. Und er sagt, wir sollen also in dieser Erwartungshaltung leben, damit er uns nicht unvorbereitet findet. Dass wir ihm wirklich auch in dem Aspekt vertrauen. Das, was er gesagt hat, nicht nur, dass er uns eine Stätte bereitet, sondern auch, dass er wiederkommt und uns zu sich holen wird, dass wir ihm darin vertrauen und damit rechnen. Was würde passieren, wenn du so deinem täglichen Ablauf nachgehst und plötzlich Jesus tatsächlich in deinem Zimmer wäre? Während du gerade am Computer bist oder sonstigen irgendwelchen Dingen nachgehst. Wäre es peinlich? Es war den Jüngern einmal so. Ich möchte kurz ein Ereignis vorlesen aus Markus-Evangelium, das vorige Evangelium in Markus Kapitel 9. Da waren die Jünger unterwegs gewesen und es heißt in Markus 9, Vers 33, und sie kamen nach Kapernaum. Und als sie dann im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Sie waren unterwegs gewesen und ihr ganzer Gedanke war, wer ist der Größte von uns? Wer ist der beste Jünger? Wer ist der Geistlichste? Wer ist der beste Christ von uns? Und Jesus sagt, was hattet ihr da gerade unterhalten? Wir haben einfach nur so ein bisschen diskutiert. Ja? Wein peinlich sagen, ja, wir haben uns gestritten, wer der Beste von uns ist, wer der Größte ist. Wenn Jesus deine Unterhaltung plötzlich unterbricht, wäre es uns auch peinlich? Wenn er mitlesen würde, was du schreibst, er kennt unsere Gedanken. Er muss nicht warten, bis wir was sagen oder was schreiben, er weiß es schon zuvor. Ja. Und wir sollen so nicht nur reagieren, sondern schon in unseren Gedanken so verändert werden, dass es nicht peinlich ist, wenn er kommt. Sondern wir leben die ganze Zeit in dem Vertrauen, ja, er ist bei mir. Und er will das Beste für uns und ich möchte bereit sein für ihn. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, wie viel wir tun. Es wird hier gar nicht erwähnt, sondern einfach, dass wir seinen Willen tun. Also sagt es, Diener hier, der ist einfach bereit, dass wenn der Herr kommt, und auch wenn er vielleicht noch nicht gleich kommt, dass wir bereit sind zu öffnen, ihm zur Verfügung zu stehen für das, was er mit unserem Leben machen möchte. Er fährt fort in den nächsten beiden Versen, 37 und 38 in Lukas 12, und sagt, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Also zweitens, bedenke die Verheißung. Der Herr gibt hier eine Seligpreisung, wie wir sie vielleicht aus der Bergpredigt von Matthäus kennen. Ja, selig sind die. Und das ist, was er hier tut. Für diejenigen, die bereit sein werden. Und diese Verheißung ist wirklich unglaublich. Und er betont es aber, dass er es wirklich so meint. Denn dieses wahrlich, ich sage euch, im Griechischen steht dort Amen. Wir kennen Amen vom Gebet. So bedeutet, so soll es sein. Ich stimme zu. Und Jesus sagt, so wird es sein. Glückselig, die er so finden wird. Und dann steht, Herr, wenn er kommt, er wird sich sie hinlegen lassen, er wird sie bedienen. Ja. Weiß nicht, ob das bei dir einsinkt, aber hier ist der Herr der Herrlichkeit, Gott, der Schöpfer, der nur ein Wort sprechen muss und alles besteht, dem alle Engel dienen, der die absolute Autorität ist, der fehlerlos ist, der heilig ist. Und er sagt, er wird kommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er sagt, die, die bereit sind, die wird er sagen, du hast treu gedient. Ruh dich aus, leg dich hin, ich werde dir dienen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sagt, wenn du mich annimmst und wenn du mir folgst, wenn du dann in meine Herrlichkeit kommst, wozu ich dir den Eingang gewähre, und der basiert nicht auf Leistung, sondern rein auf Gnade. Okay? Basiert auf seiner Einladung. Du könntest auch nicht einfach in irgendeinen Palast hineinmarschieren, ja, sondern man bräuchte irgendwelchen Kontakt, dass man dort eingelassen wird. Aber Christus ist gekommen und sagte, ich werde jeden einlassen, der Christus annimmt. Und dann sagt er, aber die, die jetzt hier das beherzigt haben und so gelebt haben. Ich werde sie ins Gästezimmer führen und ich werde ihnen dienen. Ja, das ist, was er verheißen hat, zu tun. Und wenn wir es nicht von ihm schon auf Erden kennen würden, würden wir sagen, nee, das ist doch die Arbeit eines Knechtes. Aber genau das ist auch hier auf Erden schon passiert. Als Jesus mit den Jüngern war, schon noch an seinem letzten Tag hier, da haben sie das Passa vorbereitet und die Jünger haben sich angeschaut und gesagt, naja, eigentlich bei uns ist es so gang und gäbe, dass die Füße gewaschen werden, weil die waren damals alle mit Sandalen auf staubigen Straßen unterwegs. Also war das notwendig. Und aber das will ja keiner machen, das ist solche Drecksarbeit. Also wer ist diesmal dran? Und sie schauen sich alle an und schauen sich um, gibt es hier nicht irgendeinen Diener, der das machen kann? Und Jesus nimmt die Wasserschale, nimmt das Tuch und wäscht ihnen die Füße und sagt, das ist ein Bild, wenn ich als Herr euch diene, tut das auch aneinander. Und es zeigt uns, ja, das ist seine Einstellung. Er ist nicht einfach einer, der darauf besteht und sagt, ich bin hier die Autorität und ihr habt zu dienen, sondern er sucht das Beste für uns. Trotzdem sind wir noch die Knechte, aber wir haben einen dienenden Herrn. Und seine Verheißung soll uns motivieren, uns auf unsere Verantwortung zu konzentrieren. Jemand hat mir neulich die Frage gestellt, darf mich Belohnung motivieren? Also ist das nicht selbstsüchtig, wenn ich sage, ja, ich tue das, weil der Herr wird mich dann belohnen, er wird mir dienen und vielleicht bekomme ich eine Krone. Und ist das nicht irgendwie egoistisch, ist das selbstsüchtig? Nun, der Herr selbst hat uns diese Verheißung gegeben und Jesus selber hat danach gelebt. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 2, wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wie hat Jesus das Kreuz erduldet? Wie konnte er all dieses durchmachen? Indem er auf die vor ihm liegende Freude schaute. Was war diese vor ihm liegende Freude? Nicht das Kreuz, das war keine Freude. Was war es? Dass durch das Kreuz du und ich errettet werden können. Das heißt, er ging ans Kreuz, wissend, dass durch das Leiden, das er dort für uns leidet, du und ich mit Gott versöhnt werden können und dahin kommen können, wo er sein wird, nämlich in den Himmel. So, er schaute darauf und sagte, all dieses kann ich durchmachen, weil ich weiß, viele Menschen werden dadurch errettet und bei ihm sein in Herrlichkeit, werden nicht leiden, werden nicht verurteilt werden müssen, sondern sind versöhnt mit Gott. Also ein bisschen kannst du dir das vorstellen, er sagte, er schaute nicht nur auf das Holz, sondern er schaute auf all die Geschöpfe in seinem Geist, die kommen werden und die erlöst werden durch seinen Tod am Kreuz. Das ist, was er getan hat. Also es ist durchaus legitim, die Verheißung zu bedenken und darauf zu schauen, zu sagen, alles, was ich hier durchmache, ist nur ein kurzer Zeitpunkt und dann kommt die Herrlichkeit und ich werde bei ihm sein, versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Glückselig, die der Herr so finden wird. Aber er erwähnt dann auch die Kehrseite, Verse 39 und 40. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Also die Kehrseite, nicht nur bedenke die Verheißung, sondern auch bedenke die Warnung. Jesus ändert hier das Bild und spricht jetzt nicht mehr von einem Knecht, der bereit ist zu dienen, sondern er sagt hier, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb kommt. Okay? Ich glaube, er tut diese Änderung mit Absicht. Warum spricht er jetzt vom Hausherrn? Der ist eigentlich immer noch ein Knecht, aber er sieht sich als Herr. Okay? Und ist das vielleicht bei uns manchmal der Fall? Ich bin mein eigener Herr? Tatsächlich? Seit wann? Gott hat uns geschaffen und einen Auftrag gegeben. Und wir sollen ihm dienen, wir sollen zu seiner Ehre leben. Wie siehst du dich und wie siehst du Christus? Ist Gott dein Knecht, um dir ein angenehmes Leben zu gewähren? Oder bist du sein Geschöpf, um für Gottes Ehre zu leben? In deinem Verständnis, ist Gott dazu da, um dir zu dienen? Oder sind wir von Gott geschaffen, um ihm Ehre zu geben? Ich weiß, theologisch die Frage ist einfach zu beantworten. Wir kennen die richtige Antwort, aber leben wir danach? Oder denken wir, Gott, warum hast du dieses nicht getan? Das wäre doch schön für mich gewesen. Aber er ist nicht unser Knecht. Wir sind nicht Herr und er ist unser Knecht, sondern er ist Herr und wir sind die Knechte. Was bedeutet es, für Gottes Ehre zu leben? Weil manchmal haben wir dann die Vorstellung, okay, wenn ich für Gottes Ehre lebe, dann muss ich das irgendwie Vollzeit tun und dann muss ich ständig nur noch Bibel lesen, evangelisieren und beten. All die Sachen sind gut. Okay? Und wenn du die Gelegenheit dazu hast, nutze das. Wie wir gehört haben, auch in dem Zeugnis, erzähle anderen von Jesus. Aber ich möchte, dass wir einen Vers vorlesen aus 1. Timotheus 5, Vers 14. Dort sind eigentlich Anweisungen an die Gemeinde und zwar besonders über ihren Umgang mit Witwen. Und ich will gar nicht auf die ganzen Details eingehen, aber es gab eine Anweisung für den Umgang damit und da war die Anweisung, 1. Timotheus 5, Vers 14, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Ja, aber warte mal, da steht ja gar nichts drin von Haus zu Haus gehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Auch das wäre ein Dienst von dieser Frau, die sie dem Herrn tut. Hey, wir müssen nicht nur, was wir manchmal als geistlich sehen, tun. Manche Knechte haben die Aufgabe, ständig hinauszugehen. Andere Knechte haben die Aufgabe, sich um das Haus zu kümmern. Und der eine ist nicht wertvoller als der andere. Wenn wir unser Leben sagen, Gott, du hast mich geschaffen und ich möchte alles zu deiner Ehre machen, dann kann ich den Abwasch zu Gottes Ehre machen. Den Müll rausbringen zu seiner Ehre. Das Essen kochen zu seiner Ehre. Und das macht mich nicht weniger geistlich als derjenige, der das Evangelium weitergibt. Weil ich tue es für den Herrn. Ich erfülle meine Aufgabe. Okay, denk mal darüber nach. Okay, wenn du in der Schule bist oder wenn du bei der Arbeit bist, ja, und du kriegst einen Auftrag, du sollst dieses jetzt machen. Und nach einer Weile kommt der Chef, kommt der Lehrer vorbei, guckt über die Schulter und sagt, hey, was machst du denn da? Und du sagst, ich schreibe gerade ein Zeugnis. Oder ich lerne gerade einen Bibelvers auswendig. Wird der Chef, wird der Lehrer damit zufrieden sein? War das etwas Gutes? Ja, aber es war zu dem Zeitpunkt nicht deine Aufgabe. Und so ist auch Gott, dass er sagt, ihr sollt hier leben. Wenn du schaust, und wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht davon wegnehmen, wir sollen diese frohe Botschaft weitergeben. Wir hatten vorhin davon gelesen, wie es den Jüngern peinlich war, als Jesus plötzlich sie gefragt hat, hey, worüber habt ihr euch gerade unterhalten? Ein anderes Mal, viel früher, kamen Besucher zu Abraham. Weißt du, was er gerade gemacht hatte? Es wird nicht genau beschrieben, aber er war bei seinem Zelt und hat auf die Schafe aufgepasst. Und Besucher kommen und er sagt, bleibt doch hier, ihr seid ja mit einer Absicht gekommen, kommt herein, kommt in mein Zelt, ich mache Essen für euch und dann können wir uns unterhalten. Und sie kehren ein und der Herr war zufrieden mit ihnen. War genau das, was er gewollt hat. Was hat er gemacht? Die Schafe gehütet und die Essen gemacht. Okay? Wir sollen in allem treu sein. Die Aufgabe, die Gott uns gerade gibt, wenn es im Moment deine Aufgabe ist, für eine Prüfung zu lernen, dann lerne für die Prüfung zu Gottes Ehre. Wenn es, Herr Gott, ist, dass du dich ausrüsten lässt, vielleicht auch einen Kurs hier im Herbst belegst, dann tu das zu Gottes Ehre. Wenn du im Moment viel zu tun hast, bei der Arbeit bist, vielleicht auch viele Stunden dort arbeiten musst, tu das zu Gottes Ehre. Tu es aus Liebe. Und der Herr sagt nicht, warum verschwendest du so viel Zeit? Sondern das ist dann unsere Aufgabe. Ob ein Knecht seine Aufgabe gut gemacht hat oder nicht, liegt nicht primär darin, wie viele Menschen er zum Glauben geführt hat, sondern ob er das, was der Auftrag für ihn war, treu erfüllt hat. Sind wir dabei, unsere Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, zu erfüllen? Nun, in unserem Text war dann die Rede, dann sagt er, okay, wenn der Hausherr, und über den hatten wir jetzt schon gesprochen, gewusst hätte, wenn der Dieb kommt, wer ist dieser Dieb? Nun, wir hatten schon gelesen, in dem Vers sagt es, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Also hier vergleicht er sich mit einem Dieb. Nun, er ist kein Dieb, er sagt selber in Johannes 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist nicht gekommen, um uns Sachen wegzunehmen, um uns irgendwelche Freiheiten zu nehmen, um uns unsere Zeit zu rauben, um uns laute Aufträge zu geben, sondern um uns Leben, wirkliches, erfülltes Leben, ein Leben im Überfluss zu geben. Aber er gebraucht hier und sagte, er kommt wie ein Dieb in der Nacht für diejenigen, die nicht bereit sind. Für diejenigen, die gesagt haben, ach, das ist doch alles nur Schwachsinn. Das gibt es doch gar nicht. Der ist doch schon seit 2000 Jahren nicht gekommen, der wird jetzt auch nicht mehr kommen. Er sagte, er wird gerade in der Zeit kommen, wenn es keiner erwartet. Also wenn du sagst, na, pff, sowieso nicht, dann ist die Chance, dass er jetzt tatsächlich kommt, noch höher. Aber für diejenigen, die nicht bereit sind, für die wird es zu spät sein. Und Jesus sagt an einer Stelle, er würde auch denjenigen, die nicht bereit sind, auch das nehmen, was sie hatten. Denn dann treten wir vor ihn und das, was wir hier auf Erden haben, können wir nicht mitnehmen. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, werden wir nach den Werken gerichtet und werden verurteilt und ewig getrennt sein von Gott in der Verdammnis. Viele werden sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, aber das ist ja gerade, was er hier sagt, oder? Ja. Aber wenn ich gewusst hätte, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dass, wenn ich gewusst hätte, er kommt tatsächlich wieder. Aber in unserem Text sagt er genau, ja, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann er kommt, ja, dann hätte er es nicht zugelassen. Aber wir wissen eben nicht die Zeit, aber wir können wissen, dass er wiederkommt. Er hat es ja selber angekündigt. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt, aber wir wissen, wie wir uns in der Zwischenzeit verhalten sollen. Wir haben es gelesen in 1. Thessalonicher 5, vorhin schon in der Bibellese, in Vers 8 heißt es, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Nüchtern, nicht nur in dem Sinne von, ich bin nicht betrunken, das auch, aber nicht nur, sondern er sagte, diejenigen, die bereit sind, die sind bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens. Heißt nicht, wir tragen so ein tatsächliches Schild am Körper, aber dass wir den Glauben mit uns herumtragen, dass wir in diesem Glauben leben, dass wir alles, was auf uns zukommt, durch das, was wir von der Schrift her wissen, beurteilen und danach handeln. Dass wir voller Liebe sind. Du sagst, ja, aber du kennst nicht meine Nachbarn, du kennst nicht meine Familie. Mag sein. Aber es kommt nicht darauf an, wie liebenswert die anderen sind. Wenn ich nur das lieben kann, was liebenswert ist, dann habe ich keine Liebe. Weil dann kann ich ja nichts geben. Aber was bei uns geschehen soll, ist, dass wir von seiner Liebe erfüllt sind. Dass wir geprägt sind von, Gott hat mich geliebt. Und in seinen Augen war ich nicht besser oder gerechter als diese schwer zu liebende Person. In seinen Augen war ich nicht gerechter, besser als dieser Nachbar. Oder die Nachbarin. Ja? Aber er hat mich geliebt. Er hat mir vergeben. Er ist so geduldig mit mir. Und wenn wir uns dieses bewusst machen, das sollen wir darin leben, dass wir diese Liebe, die er uns gegeben hat, weitergeben. Und wir dürfen immer bitten, Herr, erfülle du mich. Lass deinen Geist in mir wirken. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Ist die Frucht des Geistes nicht das Ergebnis deiner Anstrengung? Ja? Ich darf sagen, Herr, ich habe das nicht in mir. Und du weißt, wie schwer es mir fällt, dieser Person in Liebe und mit Freude und mit Frieden zu begegnen. Aber du machst mich fähig. Ich brauche deine Hilfe. Wirke du in mir. Bedenke die Warnung. Sagen, wer nicht bereit ist, der, dem wird auch genommen, auch das, was er hat. Also seid bereit. Er wird irgendwann kommen, wenn wir nicht denken. Aber wenn wir jederzeit bereit leben, dann werden wir auch vorbereitet sein. Wie können wir vorbereitet leben? Das finden wir in den folgenden Versen 41 bis 44. Petrus sprach zu Jesus: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über sein ganzes Habe setzen wird. Also viertens, erfülle treu deine Aufgaben. Petrus fragt also hier nach, okay, wem genau gilt diese Anweisung? Ja. Aber Jesus beantwortet die Frage nicht direkt, sondern verweist auf die Verantwortung des Verwalters. Er sagt, wer ist der treue und kluge Verwalter? Okay? Und wir lesen das gleiche Wort in 1. Korinther 4, wo es heißt, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Okay? Das ist die Aufgabe eines Verwalters. Er soll treu das verwalten, was ihm anvertraut worden ist, was seine Aufgabe ist. Okay? Also wenn Petrus hier fragt, zu sagen, okay, für wen genau gilt das? Okay? Gottes Gebote sind nicht dazu da, um uns rauszureden. Okay? Manchmal, wir haben das Sprichwort, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Nicht biblisch. Okay? Und nicht wirklich die Absicht. Niemand erfindet eine Regel, okay, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht von dem, der es aufgestellt hat, dazu konzipiert, zu sagen, wie sehr kann er dich herausfordern, diese Geschwindigkeitsbeschränkung zu brechen. Ja? Das Betreten verboten ist nicht als Einladung gedacht, komm rein, sondern ist tatsächlich gemeint, nicht hierher. Gottes Gebote sind als solche gemeint. Aber wieder nicht als jemand, der uns etwas vorenthalten will. Dieser Gedanke des Vorenthaltens ist eine Lüge des Teufels, die seit dem Garten Eden besteht. Weil das ist die erste Lüge, die er dem Menschen erzählt hat. Du darfst nicht von allem essen? Ja, warum denkst du, ist das nicht der Fall? Hat Gott doch nur gemacht, er wüsste, sonst würdet ihr sein wie Gott. Ihr würdet selber zu Göttern werden. Er will euch doch nur etwas vorenthalten. Und wie häufig hören wir heute noch, ja, die Gemeinde, die wollen dir doch nur etwas vorenthalten. Warum sind sie so restriktiv und sagen, Sexualität ist nur für die Ehe? Wir sollen uns nicht betrinken. Wir sollen den Eltern gehorchen. Also sowas, das ist doch so eine Einschränkung. Nein, es ist die Freiheit, dass wir so leben können, wie von Gott beabsichtigt, dass wir nicht die ganzen Konsequenzen haben. Wenn Eltern Kinder zurückhalten, bevor sie auf die Straße laufen, dann ist das nicht, weil sie so gemein sind, sondern weil sie sie von einem Unfall bewahren wollen. Und Gott gibt seine Gebote, um uns zu bewahren. Er möchte das Beste für uns. Aber seine Absicht hier ist auch nicht, dass wir uns einfach nur in Spekulationen über den Zeitpunkt seiner Rückkehr verlieren, sondern uns in den Dienst investieren. Wieder gebraucht er hier und sagt, glückselig der Knecht, derjenige, der seine Aufgabe bis zum Ende treu erfüllt. Gepriesen, gesegnet sind diese. Und worin besteht dieser Segen? Dann sagt er hier, glückselig, gesegnet sind die. Nun, in der Parallelstelle verrät er es uns. In Matthäus 25 sagt er, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, kehre ein zur Freude deines Herrn. Okay. Also das ist der größere Zusammenhang, Parallele, nicht direkt Parallelstelle. Aber was ist dieser Segen hier? Du hast deine Aufgabe gut gemacht, wunderbar. Du kriegst mehr Verantwortung. Fast wie bei der Arbeit, oder? Du kriegst eine Beförderung. Was bedeutet das? Mehr Arbeit, auch mehr Gehalt, ja, meistens. Aber du kriegst mehr Verantwortung. Warum? Weil du deine bisherigen Aufgaben treu gemacht hast. Bei Gott ist es genauso. Aber er sagt auch, kehre ein zur Freude deines Herrn. Okay? Und diese Freude ist nicht nur die Freude des Herrn, sondern auch deine Freude. Weil du ihm dienen darfst, weil du Gemeinschaft mit ihm hast und weil er sich an dir freut. Okay? Es ist mit einer der größten Freuden, wenn wir etwas tun können und wir sehen dürfen, andere haben eine Freude daran. Wenn du anderen eine Freude bereiten kannst, ja, dann ist das eine große Freude für uns. Und hier ist, wir können Gott eine Freude bereiten, dass er sich tatsächlich über dich freut. Wie? Indem wir treu das erfüllen, was er uns als Auftrag gegeben hat. Ja, in Lukas 10 gibt es dieses Ereignis. Jesus hatte die Jünger ausgesandt und sie sollten hinausgehen zu zweit und Wunder tun, heilen und verkündigen, dass Jesus kommt, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist. Ja, und sie gehen aus und machen das. Und kommen zurück völlig begeistert. Sagen, Jesus, du wirst es nicht glauben. Wir sind rausgegangen und wir konnten tatsächlich heilen. Und Leute haben tatsächlich auf die Botschaft gehört. Es war wunderbar. Und es heißt, Jesus freute sich. Es ist das einzige Mal, wo es erwähnt wird, dass Jesus sich freut. Woran hat er sich gefreut? Dass die Jünger getan haben, was sie sollten und dass sie jetzt erlebt haben, hey, es lohnt sich wirklich, es funktioniert, wenn ich dem Herrn folge. Und dann gibt er ihnen noch die weitere Anweisung und sagt, okay, freut euch nicht so sehr darüber, was ihr geschafft habt, dass ihr Dämonen ausgetrieben habt, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch darüber, dass ihr versöhnt seid, dass ihr angenommen seid von Gott, weil das kann euch nicht genommen werden. Also, Gott geht es weniger darum, wie begabt du bist und mehr darum, wie treu du bist. Daran freut er sich. Ja, wir haben da oben noch 1. Korinther 4 stehen. Übrigens sucht man an Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Nicht, dass einer besonders begabt sein wird, ja, sondern dass sie treu die Aufgabe erfüllen, die Gott ihnen gegeben hat. Und da dreht es noch einmal um. Ein letztes Mal in den verbleibenden Versen 45 bis 48. Dort heißt es, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, ach, mein Herr lässt sich Zeit mit dem kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, zu essen und zu trinken, sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste, und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Nehme die Verantwortung ernst. Jesus warnt, wer meint, ach, das ist noch lange hin und für sich selbst lebt, essen, trinken, sich berauschen, einfach fürs Hier und Jetzt lebt, der wird eine böse Überraschung erleben. Und einige stellen dann hier die Frage, verliert man dann die Errettung? Denn es steht ja hier, er wird seinen Teil festsetzen bei den Ungläubigen. In Vers 46. Ich denke, eine bessere Erklärung ist, dass diese Taten zeigen, dass dieser Knecht nie errettet war. Wie Judas. Er war immer dabei gewesen, hat selber Wunder getan, war bei den Gottesdiensten, hat vielleicht sogar selber Andachten gehalten. Aber war in seinem Herzen nie verändert. Eine andere Frage, die häufig auftaucht, zu sagen, ja, ist das nicht irgendwie ungerecht? Was ist mit denjenigen, die Gottes Wort nie so richtig klar gehört haben? Und wir haben zuletzt den Römerbrief betrachtet und gelernt, dass Gott genug Zeichen gegeben hat, dass alle ohne Entschuldigung seien. Kannst du nachlesen in Römer 1. Und darüber hinaus zeigt unser Text, dass Gott sehr wohl die unterschiedlichen Umstände in Betracht zieht. Er sagte, wer es wusste und trotzdem nicht danach gehandelt hat, der wird größere Strafe bekommen als derjenige, der es nicht wusste. Also, Gott ist ein gerechter Richter, der sowohl die Strafe als auch die Belohnung recht zuteilen wird. Er weiß, was wir wussten. Er kennt unsere Umstände. Er weiß, was wir durchgemacht haben. Er kennt den Hintergrund. Und er berücksichtigt all das. Und er tut das, wie gesagt, ja, in der Strafe, wie wir hier gelesen haben, auch in der Belohnung. In 2. Timotheus 4,8 schreibt Paulus, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Er sagt, Gott ist ein gerechter Richter und er wird auch entsprechend belohnen oder bestrafen. Aber er ist gerecht, wir können ihm vertrauen. Aber hier ist das Wunderbare. Gott ist nicht nur gerecht, er ist auch gnädig. Als er sich selber vorstellt, Mose sagt, Gott, ich muss dich kennen, ich muss dich sehen, offenbare dich mir, offenbart Gott selber sich so. In den Worten in 2. Mose 34. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, das ist von Mose, vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, dritte und vierte Generation. Gott selber offenbart sich so und sagt, so bin ich. Ich bin gnädig und barmherzig. Wenn die Barmherzigkeit aber nicht in Anspruch genommen wird, die Gnade nicht angenommen wird, dann wird es Konsequenzen geben. Ich lasse nicht ungestraft. Aber das ist gerade das Evangelium. Sagst du, aber warte mal, das ist doch Gesetz. Das ist 2. Mose 34. Wie sagst du, das ist Evangelium? Weil er sagt, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt und doch nicht ungestraft lässt. Wie kann man das machen? Wie kann man vergeben und doch nicht ungestraft lassen? Am Kreuz. Er lässt es nicht ungestraft, aber er nimmt die Strafe selber auf sich. Das ist Gottes Botschaft. Er ist absolut heilig und gerecht. Und er sagte, dass hier ist, wie ich euch geschaffen habe, hier ist eure Aufgabe. Und hier sind die Möglichkeiten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Entweder lebe hundertprozentig zu jeder Zeit so, wie Gott uns den Auftrag gegeben hat. Oder nehme seine Vergebung in Anspruch. Erkenne deine Schuld. Problem ist, Weg Nummer 1 schafft kein Mensch. Die Bibel ist eindeutig, alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weg 2 steht jedem offen. Christus ist für alle Menschen gestorben. Er lässt die Schuld nicht ungestraft. Er hat bestraft, aber hat die Strafe selber auf sich genommen, damit jeder, der es annimmt, Vergebung haben kann. Vergebung, Gnade und doch nicht ungestraft. Und das ist die christliche Botschaft. Das ist, was wir weitergeben, zu sagen, es kommt nicht darauf an, wie gut du warst, sondern ob du in seiner Gnade lebst und ob du dann in dieser Erwartung lebst, dieser gnädige Gott wird wiederkommen und er wird mich zu sich nehmen. Und ich kann mit Paulus sagen, mir ist bereit die Krone der Gerechtigkeit. Nicht, weil ich ein König bin, nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich weiß, mir ist vergeben. Gott hat es angeboten. Wir können viele Fragen stellen. Ja, aber was ist mit dem und dem? Oder was ist mit denjenigen, die in einem muslimischen Land leben und diese Botschaft nie gehört haben? Aber wir können diesem Gott, der sich offenbart hat, vertrauen, dass er Wege findet, dass auch andere diese Botschaft hören. Und vielleicht dich dazu gebrauchen möchte, ihnen diese Botschaft weiterzugeben. Sei es vor Ort, sei es online, wie auch immer. Aber es entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Denn es endet ja damit, zu sagen, wem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man viel fordern. Uns ist viel anvertraut worden. Wir haben die ganze Schrift, von 1. Mose bis Offenbarung. Wir haben eine bibeltreue, wachsende Gemeinde. Wir haben eine Umgebung, in der viele Leute das Evangelium noch nie richtig verstanden haben. Wir haben so viel, uns ist viel gegeben, aber auch eine große Verantwortung, diese wunderbare Botschaft, die wir lernen dürfen, die wir Woche für Woche hören dürfen, die du nachlesen kannst, dann auch andere weiterzugeben, die das noch nicht gehört haben. Es gibt viel zu tun. Es ist zwar Ferienzeit, aber lasst uns die Gelegenheiten nicht verschlafen, bis der Herr kommt. Jesus hat gesagt, dass die Zeit kommt in Johannes 9, Vers 4, dass der Tag kommt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Irgendwann sind die Gelegenheiten vorbei. Nutze die Zeit aus. Gebe das weiter, was du gelernt hast. Vielleicht sagst du, aber ich habe noch nicht alles verstanden. Dann Nummer 1, lerne weiter. Nummer 2, gebe das weiter, was du schon verstanden hast. Ja? Und wir wachsen weiter mit. Wenn wir verstanden haben, wie viel Gott uns vergeben hat, werden wir ihn lieben und anderen dienen. Weil wir eben uns auch dieses Textes bewusst sind, wir sind seine Diener. Und wir sollen das weitergeben, was er uns gegeben hat. Und wenn du es jemand anderen weitergibst, ist es nicht so wie bei anderen Sachen. Okay? Wenn du jemanden 20 Euro weitergibst, dann hat der die 20 Euro, aber du nicht mehr. Wenn wir anderen das Evangelium weitergeben, haben die es und du behältst es immer noch. Wir können Christus weitergeben. Wir verlieren ihn dabei nie, sondern wir geben diese Botschaft weiter. Und Jesus hat selber gesagt, und ich tue diesen Vers gleich noch ran und ende damit, ja, dass unsere Liebe davon abhängt, ob wir seine Liebe wirklich verstanden haben. Nämlich in Lukas 7, Vers 47, da kam eine Sünderin zu Jesus, die bekannt dafür war, für wie gottlos sie gelebt hat. Und sie hat das erkannt und hat Salböl genommen und hat das über Jesus ausgegossen. Andere haben sich darüber beschwert, aber Jesus spricht zu ihr und sagt zu ihr, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie sehr wir den Herrn lieben und wie sehr wir den Nächsten lieben, hängt davon ab, wie viel uns bewusst ist, dass uns vergeben worden ist. Das ist kein Rat zu sagen, sündige ein bisschen mehr, damit dir mehr vergeben wird, damit du mehr liebst. Es geht nicht darum, wie viel tatsächlich vergeben worden ist. Denn uns ist allen alles vergeben. Okay? Aber es geht darum, wie sehr wir erkannt haben, wie viel Gott uns vergeben hat. Wenn wir das erkannt haben, sagen, ich habe vielleicht nicht jemanden tatsächlich umgebracht, aber vielleicht habe ich schon eine Person gehasst und Mord in meinem Herzen begangen. Ja? Wenn wir Jesu Maßstab anlegen und erkennen, ich bin vor diesem heiligen Gott schuldig, komplett schuldig, nicht, weil ich irgendwann mal aus Versehen was Schlechtes getan habe, sondern weil das Streben meines Herzens, mein eigentliches Ich, egoistisch und distanziert ist von Gott. Und er hat es mir vergeben. Er hat mir alles vergeben. Sehe ich mich als solche Person und sage, Gott hat mir so viel vergeben. Ich werde ihn viel lieben und dem Nächsten dienen und sie lieben, weil Gott das Gleiche mit mir getan hat. Hast du dieses erfahren? Hast du seine Liebe, seine Vergebung erfahren und angenommen? Wenn nicht, gilt sein Angebot dir heute. Wenn du es erfahren hast, dann lass dich von Gott gebrauchen, dass andere das auch erfahren. Sei treu in dem, was du tust und verweise darauf und sag, ich tue, was ich tue, weil Gott mich geliebt hat, mir vergeben hat, mich angenommen hat. Ich muss mich nicht beweisen, ich muss nicht Karriere machen. Mir ist nur wichtig, dass er eines Tages sagen wird, gut gemacht, du treuer Knecht, du warst in wenigen treu gewesen, kehre ein zur Freude deines Herrn. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du nicht ungestraft lässt, aber nicht mich bestrafst, sondern dein Sohn, Jesus Christus, hat meine Strafe, hat unsere aller Strafe auf sich genommen, hat uns mit dem Vater versöhnt, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm für diese Zusage vertraut, ewiges Leben hat, nicht in die Verdammnis kommt. Herr, was für eine wunderbare Botschaft. Herr, hilf uns, dass wir treu unserer Verantwortung, die du uns gegeben hast, gerecht werden. Du hast uns so reich beschenkt und das Beste wartet noch. Herr, hilf uns, treu zu sein und zu erwarten. Du kannst zu jeder Zeit kommen. Vielleicht noch heute, vielleicht erst in längerer Zeit. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass du kommst. Lasst uns, Herr, mit dieser Erwartung leben. Hilf uns dabei. Und wenn du uns angesprochen hast, Herr, wenn wir heute uns bewusst geworden sind zu sagen, hey, eigentlich lebe ich mehr für mich als für den Herrn. Herr, dass wir aufhören, unser eigener Herr zu sein und anfangen zu sagen, rede, Herr, dein Knecht hört. Ich werde tun, was du willst. Ich werde, wenn ich es noch nicht getan habe, mich zu dir wenden, das Angebot deiner Vergebung annehmen. Und ich werde dann mit deiner Hilfe das umsetzen, was du gesagt hast. Ich werde dich lieben und den Nächsten lieben wie mich selbst. Hilf uns dabei. Alleine schaffen wir das nicht, Herr. Wir brauchen dich. Aber wir danken dir, dass du hilfst und das danken dir für deine Erinnerung auch an deinem Wort heute Morgen. Lasst uns nicht einfach gehen, Herr, sondern hilf, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, dass wir das beherzigen und danach leben und treue Knechte sind, an denen du wohlgefallen hast. In Jesu Namen. Amen.